Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf. Was können Unternehmen dafür tun, dass die Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Privatleben und Beruf besser gelingt? Wie sehen konkrete Maßnahmen aus, mit denen berufstätige Eltern oder pflegende Beschäftigte unterstützt werden können? Und ist das alles nur etwas für große Unternehmen und Konzerne oder bestimmte Sektoren? Oder können das auch kleine, mittelständische Unternehmen umsetzen? Und noch eine Frage. Müssen Unternehmen politischer werden und Verantwortung übernehmen, überall dort, wo es die Politik nicht tut? Welchen Auftrag hat HR heute und in Zukunft? Über diese und weitere Themen spreche ich heute mit meinem Gast Kiki Radicke. Herzlich willkommen, liebe Kiki.
Vielen Dank, liebe Anna. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Kiki, du bist Head of People and Culture bei Adacor Hosting und Vorstandsmitglied bei Medienmonster e.V. Du bist eine Expertin im Bereich HR, Innovation und New Work. Du greifst auf jahrelange Erfahrung zurück und treibst die Transformation von Unternehmenskulturen hin zu agilen und mitarbeiterorientierten Organisationen voran. Seit inzwischen 10 Jahren begleitest du Adacor Hosting. Das Unternehmen wird regelmäßig als Great Place to Work ausgezeichnet, auch als einer der familienfreundlichsten Arbeitgeber der Region und als eines der besten Unternehmen für Frauen und Familien. Liebe Kiki, bevor wir jetzt in diese ganzen Fragen und Themen eintauchen, interessiert mich als allererstes, was dich denn am Bereich HR so fasziniert und warum du da so gerne arbeitest.
Es geht für mich vor allen Dingen um das Arbeiten mit und für Menschen. Also dieses gemeinsam Räume schaffen, Möglichkeiten schaffen und ein Ambiente schaffen, was für die Mitarbeitenden funktioniert, was für das Unternehmen funktioniert, um eben gemeinsam dann auch erfolgreich zu sein und da auch bedarfsorientiert hinschauen zu können. Und dann ist es dieses People-Centricity-Thema, was ich da auch ganz spannend finde.
Mhm. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, was du genau damit meinst?
Ja, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und dabei nicht sich nur um einzelne Mitarbeitende zu drehen natürlich, weil das ist das, was man ja immer ganz viel hört, so meine Güte, aber wir können ja jetzt nicht nur die Mitarbeitenden immer betrachten, sondern eben zu sagen, dass wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann meinen wir damit auch den Kunden, wir meinen unsere Partner, wir meinen auch das Unternehmen als Person und dann zu sagen, diese Bedürfnisse zu betrachten und die aber auch alle zusammenzubringen und eine Situation zu schaffen und also so im Grunde genommen so eine Situation, Ambiente und Co-Arbeitsmöglichkeiten, die eben dann am Ende alle erfolgreich und zufrieden machen.
Jetzt hat sich ja HR in den letzten Jahren sehr stark verändert. Wie würdest du diese Veränderung beschreiben und was würdest du sagen, was für einen Einfluss hat HR auf das Unternehmen, aber auch darüber hinaus?
Ja, ich glaube, dass gerade durch die veränderte Arbeitswelt, es geht alles viel schneller, Digitalisierung und Co., reicht es eben nicht mehr, diese Themen so exponiert zu betrachten im Sinne von, ich betrachte nur die Personalverwaltung oder den HR-Business-Partner und die HR-Business-Partnerin, sondern die HR so zu betrachten mit all den Schnittstellen, die es ins Unternehmen hat, nämlich von weiter, also vom Recruiting, zu überlegen, wie kriegen wir die richtigen, welche Leute brauchen wir, damit wir mit dem Unternehmen und dem Businessplan und dem Business Case erfolgreich sein können. Wie schaffen wir, dass Mitarbeitende sich weiterentwickeln möchten? Welche Expertise brauchen sie auch, um am Arbeitsmarkt interessant zu bleiben? Und welche Expertise brauchen wir im Unternehmen, damit wir erfolgreich sein können? Was bedeutet das Thema Arbeitssicherheit, aber auch Mental Health, also auch Gesundheit und Co.? Also all solche Themen zu betrachten und natürlich auch Karriere zu betrachten und zu überlegen, was muss ich da ändern? Und da kann HR sich sehr strategisch aufstellen, weil es eben diese ganzen Schnittstellen ins Team hat, ins Unternehmen hat und auch solche Themen wie dann Arbeitsräume zu gestalten vielleicht auch dazu gehört, weil es alles holistischer betrachtet werden muss. Das Thema Menschen und Menschen am Arbeitsplatz und Unternehmen als Ansammlung von Menschen, die es dann schlussendlich auch erfolgreich machen.
Das klingt ja eigentlich schon fast nach einem Paradigmenwechsel und ich glaube für viele auch nach einer großen Überforderung. Was muss HR alles noch können und was sollen sie noch alles für Bälle auffangen? Wie beurteilst du das? Ist es weit hergeholt, von einer großen Herausforderung oder Überforderung zu sprechen?
Ich glaube schon, dass es etwas ist, dass ein Wechsel ist ja immer schwierig. Wir Menschen mögen das ja gar nicht so gerne, wenn sich die Dinge verändern. Und da müssen natürlich bei einer Veränderung auch alle mitgehen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, Weil es nutzt ja gar nichts, wenn ich im HR jetzt super innovativ unterwegs bin und ganz viele Türen aufmache, ganz viele Themen mitdenke, auch strategisch mitdenke, aber vielleicht der Rest des Unternehmens noch in sehr althergebrachten Strukturen denkt. Also das Ganze wird nur funktionieren, wenn, und da finde ich, sind agile Organisationen immer ein tolles Vorbild, wenn man eben die Last auf verschiedene Schultern verteilt, wenn man Verantwortung verteilt und nicht sagt, okay, hier, du machst dein Team, aber ja, Führungskonzepte muss ich jetzt HR ausdenken, aber in die Umsetzung, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das mache oder nicht, gucke ich mir dann mal an. Das wird halt nicht funktionieren. Deshalb glaube ich, ist es natürlich wie bei jeder Veränderung erstmal ein Riesenberg, vor dem man steht. Und dann, den kann man nur schrittweise gehen, aber den muss man auf jeden Fall gemeinsam gehen im Unternehmen.
Das zeugt ja auch davon, dass dieser Bereich HR so einen großen Einflussbereich letztendlich auf das ganze Unternehmen innehat. Aber auch darüber hinaus, du hattest mir im Vorgespräch so einen tollen Satz mitgegeben, dass HR wirklich Strahlkraft hat ins Unternehmen, aber auch in die Politik, in die gesamte Wirtschaft, in die Gesellschaft. Warum ist das so und was verstehst du dahinter?
Ja, auch da sind wir natürlich wieder bei dem Arbeiten mit Menschen. Und immer wenn ich Menschen berühren kann, dann kann ich vielleicht etwas bewirken. Und ich glaube, das ist eben im HR etwas, das ist so das für mich das originäre HR-Thema. Also auch eine Umgebung zu schaffen, in der die Menschen gerne arbeiten möchten, sie zu begeistern für diese Umgebung, damit sie kommen wollen, ihnen Optionen aufzumachen und das Gefühl zu geben der Zugehörigkeit, Wirksamkeit, damit sie bleiben. Und wenn ich Menschen berühre, berühre ich ja nicht nur die eine Person, dann habe ich vielleicht auch Einfluss als Unternehmen auf die Familie. Ja. Ne, Thema Vereinbarkeit, Thema Pflege, also Karriere, also das ist ja wahnsinnig viel. Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, also soziales Engagement. Ich habe ganz viele Themen, die ich aus dem Unternehmen heraus andocken kann an die Familien oder wo es Verbindungspunkte gibt. Und ich glaube, damit ist eben, kann man sich so schlecht frei machen oder ist so meine Ansicht dazu und es wäre so mein Wunsch, das Unternehmen den Weg zu gehen, zu sagen, das ist eine Verantwortung, die ich da auch trage natürlich, also auch eine gesellschaftliche Verantwortung, aber eben auch eine Verantwortung, die ich ja sowieso trage für die Mitarbeitenden und deren Familien und eben diesen Einfluss dann auch im positivsten Sinne auch zu nutzen.
Diesen Weitblick und diese Verantwortung tragt ihr ja bei Adacor schon ziemlich lange und auch sehr breit, würde ich sagen. Ihr seid dadurch ja auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Mich würde jetzt nochmal interessieren, das Thema Vereinbarkeit, was du angeschnitten hast, weil es ja auch oft Thema in diesem Podcast ist, und wie sich das, was wir leben, auf nächste Generationen auswirkt. Warum ist Vereinbarkeit so wichtig und warum ist es essentiell, dass sich Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen, selbst wenn sie keine Eltern haben, selbst wenn sie keine selbst wenn sie keine pflegenden Beschäftigten haben, warum ist das überhaupt ein Wirtschaftsfaktor, was wir ja sehr gerne so benennen?
Ja, also ich glaube, dass es fast nicht möglich ist, ein Unternehmen zu haben, wo ich kein Thema habe mit Vereinbarkeit, weil es ist ja auch, es geht ja auch um Hobby. Es geht vielleicht um eine Auszeit, die ich nehmen will. Es geht um eine Reduzierung von Arbeitszeit, für was auch immer. Also ich glaube, dieses Thema Vereinbarkeit ist einfach allgegenwärtig und es steht irgendwie über ganz vielen Einzelthemen und ist deshalb auch so wichtig, das zu betrachten. Und für mich ist das ganz eindeutig ein Wirtschaftsfaktor. Also wenn wir alleine die Expertinnen betrachten, die nicht mit so viel Stunden in den Job zurückkommen, wie sie gerne würden. Das sind, ich glaube, wenn alle Frauen eine Stunde mehr arbeiten würden, die ein Kind unter 18 haben, dann reden wir über 72.000 Vollzeitäquivalente. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Arbeitskraft, die da draußen unterwegs ist. Das heißt, das ist schon mal ein Wirtschaftsfaktor. Und es ist, glaube ich, für Unternehmen ein Thema, was sie angehen müssen, um eben für die aktuellen, aber auch für die kommenden Generationen interessanter Arbeitgeber zu sein. Denn junge Familien können es sich nicht mehr leisten, dass nur einer oder eine verdient, sondern es müssen beide verdienen. Und wir streben nach Gleichberechtigung. Und dieses Thema Gleichberechtigung hängt natürlich auch an Vereinbarkeitsthemen, auch daran, dass auch Väter Vereinbarkeit leben können, dass auch Männer Karriere machen können, ohne dass Elternzeit ein Karriereknick bedeutet oder dass eine reduzierte Wochenstundenzahl ein Karriereknick bedeutet. Und das sind alles Themen, die ich unter Vereinbarkeit subsumieren würde. Und von daher ist das für mich ganz klar etwas, wenn das Unternehmen nicht angehen, dann werden sie mindestens als Arbeitgeber nicht mehr so spannend sein und damit beim Thema Fachkräftemangel noch größere Probleme bekommen.
Und damit sagst du ja letztendlich auch, dass HR wahnsinnig zukunftsrelevant ist oder das ganze Thema Vereinbarkeit in Kombination mit HR-Bereich wahnsinnig zukunftsrelevant ist. Und bevor wir jetzt gleich noch im Detail gucken, wie ihr das ganz konkret und praktisch umsetzt, noch einmal die Frage von eingangs. In dieser Zeit, wo vieles etwas politischer wird, oder ich meine, es ist immer politisch gewesen, aber es wird sichtbarer und es wird auch unmittelbarer, kommen Unternehmen gerade in dem Bereich noch mehr Verantwortung zu. Wie siehst du diesen Bereich? Wie setzt ihr das um?
Total. Also wir leben in einer Zeit von Multikrisen. Ich erlebe das bei meinen Kindern, die sind beide Anfang 20, die sind verunsichert. Die sind verunsichert, was ihre Zukunft angeht. Die sind verunsichert, was die politische Weltlage angeht. Die sind auch verunsichert, ob das, was sie im Studium gelernt haben, das ist, was sie irgendwie jetzt überhaupt noch gebrauchen können. Das Thema KI steht vor der Türe. Auch da, finde ich, ist HR eben auch wieder so eine Abteilung, das zu begleiten. Zu begleiten, dass die Menschen ohne Angst, ohne Sorge das Thema angehen können, vielleicht also sehen, welche Benefits sie daraus ziehen können, dass es nicht bedeutet, wir brauchen dich nicht mehr, sondern dass es bedeutet, wir unterstützen dich einfach nochmal digital anders. Und das finde ich, auch da kann sich ein Unternehmen in meinen Augen schlecht von frei machen, auch diese Themen mit aufzugreifen und dieses Partnerschaftliche auf Augenhöhe mit den Mitarbeitenden umgehen und im besten Fall so ein Circle of Safety zu schaffen, zu sagen, wir schaffen das gemeinsam, weil wir auch versuchen, als Unternehmen zu erklären, was ist da draußen los, wie reagieren wir da drauf, was bedeutet das für unser Geschäftsmodell, was bedeutet das für unsere Arbeit, was bedeutet das für euch als Experten und Expertin im Detail, um dann eben auch so ein vertrauensvoll gemeinsam so einen Weg gehen zu können. Also ich glaube, das ist gerade jetzt in diesen Zeiten total wichtig, da auch eng an den an Mitarbeitenden dran zu sein und gemeinsam zu überlegen und aufzuzeigen, wie dieses neue Arbeiten, das andere Arbeiten dann auch aussehen kann.
Und wie seid ihr als Unternehmen politisch? Ich weiß beispielsweise schon zwei Dinge, wo ihr ganz konkret schon politisch aktiv seid, beziehungsweise das tut, was die Politik versprochen hat, aber noch nicht umgesetzt habt. Wie kann ein Unternehmen politisch Verantwortung tragen?
Also wir haben ganz aktuell gerade uns also einen offenen Brief mit formuliert und unterzeichnet an die Bundesregierung, in dem wir verlangen oder uns wünschen, dass eben diese Familienstartzeit jetzt umgesetzt wird, die im Koalitionsvertrag so besprochen war, und haben jetzt dann als Unternehmen entschieden, dass wir das jetzt schon anbieten unseren Mitarbeitern und sagen, okay, diese zwei Wochen direkt nach der Geburt von PartnerInnen, die sind bei uns jetzt schon möglich als bezahlter Urlaub. Und wenn die denn politisch umgesetzt ist oder gesetzlich geregelt ist, diese Familienstartzeit, dann stocken wir auf das volle Gehalt in dieser Zeit, weil wir glauben, dass das ein ganz wichtiges Signal ist und dass eben diese Zeit auch gerade in der IT, wir sind jetzt ein IT-Unternehmen, da ist die Männerquote viel höher. Also das heißt, wir haben viel mehr Papas als Mamas an Bord, um eben da auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, wir wünschen uns und wir möchten euch die Möglichkeit geben, dass also Teil der Familie zu sein, eben auch in euch die Zeit zu nehmen, und ihr müsst keine Sorge haben, dass das einen Karriereknick bedeutet oder dass es, wenn man sich dann mal 6 oder 8 Wochen rausnimmt nach der Geburt und nicht nur 4, wenn überhaupt, dass es alles gut ist, weil wir uns arbeitsorganisatorisch dann auch so aufgestellt haben, dass wir es auffangen können.
Ja, spannend. Und ihr habt wahrscheinlich auch noch vor, das Thema Partnerschutz oder Kündigungsschutz, nennt man das ja dann her, für denjenigen, der das Kind zwar nicht austrägt, aber mit involviert ist, dass er eben oder sie eben nicht gekündigt werden kann in dieser Zeit.
Genau, auch da ist finde ich mal, diese Vereinbarkeit ist, ich glaube, bei ganz vielen Leuten, wenn sie das Wort hören, dann denken sie an Mütter und dann denken sie an Elternzeit für Mütter und dann denken sie an Wiedereinstieg in Teilzeit und solche Sachen. Und das ist es eben nicht. Es ist so viel mehr, und auch Elternzeit und Familienzeit und überhaupt Kinder bekommen und Karriere und Kinder zusammenzubringen, ist ein Familienthema. Das ist kein Thema nur für Frauen, sondern es ist genauso ein Thema für Männer. Und eben das auch mal so zu betrachten und auch so zu kommunizieren, zu sagen, ne, es gibt den gesetzlichen Kündigungsschutz für Mütter und warum nicht auch für die Väter? Weil das Risiko ist ja genauso groß, und wir brauchen Nachwuchs in Deutschland. Wir brauchen Menschen in Deutschland, wir brauchen Mitarbeitende in der Zukunft, und wir müssen natürlich, und auch das ist vielleicht gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, dann auch Familien ermöglichen, dass man sich das leisten kann, Kinder zu bekommen, dass das funktioniert und dass man da auch Lust zu hat und nicht das Gefühl hat, dass das eigentlich noch eine Belastung obendrauf ist, die man gar nicht stemmen kann, sondern dann zu sagen, wir tragen sowas auch gemeinsam.
Und jetzt möchte ich gerne mit dir richtig in die Tiefe eintauchen, was ihr bei AdaCore konkret anbietet und umgesetzt habt. Und vielleicht noch so im Hintergrund, War das ein schleichender Prozess oder war das so einmal mit allem, zack, jetzt gehen wir auf die Barrikaden und bieten alles an? Vielleicht magst du uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie ihr das umgesetzt habt.
Ja, sehr gerne. Also Vereinbarkeit ist aufgrund unserer Aufstellung im Unternehmen. Unsere Gründer sind junge Väter gewesen oder irgendwann mal junge Väter gewesen. Jetzt sind die Kinder auch schon ein bisschen älter und die Väter auch. Aber das heißt, das Thema Familie, das war ganz präsent. Das Thema Vereinbarkeit war ganz präsent. Das heißt, es war immer schon klar, dass diese Belange von Eltern, dass die gesehen werden, dass die verstanden werden und dass das, dass da kein kein Zweifel besteht, dass das wichtig ist und dass das irgendwie integriert werden muss. Das heißt, es war schon mal eine gute Grundvoraussetzung, dass das Thema Vereinbarkeit einfach keine Hürde darstellt. Und angefangen bei Familiensommerfesten, ne, zu sagen, ja, natürlich laden wir die Familie mit ein und nicht nur die Mitarbeitenden, sondern wollen alle mit einbeziehen, über am Anfang auch Benefits, die irgendwie der Familie gut getan haben, wie auch ne, die Möglichkeit, über die Firma ein Auto zu leasen, weil das vielleicht als junger Vater jetzt noch nicht möglich ist, weil man die Anzahlung vielleicht nicht hat, die man ja leisten muss oder solche Sachen. Also da zu überlegen, wie können wir auch finanzielle Benefits bieten oder Möglichkeiten über die ADACOR bieten für die Mitarbeitenden. Bis über dann auch, als das Unternehmen gewachsen ist, muss man sich auch leisten können, dann auch zu sagen, wir übernehmen Kindergartenbeiträge ab dem ersten Jahr bis zu 300 Euro zum Beispiel. Das wird von 100% der Mitarbeitenden in Anspruch genommen auch, weil das natürlich für uns auch ganz toll ist, dass die Papas und die Mamas die Möglichkeit haben, viel früher zurückzukommen, weil sie nicht warten müssen, bis das Kind 3 ist und dann in den Kindergarten gehen kann, sondern weil die Kosten eben übernommen werden und es sich dann auch lohnt, wieder arbeiten zu gehen, weil man eben nicht nur für die Tagesmutter oder den Tagespapa arbeitet. Solche Themen zum Beispiel. Wir haben einen Elternzeitprozess, den wir vor ein paar Jahren etabliert, weil wir da festgestellt haben, das war aber so ein bisschen, kam das von außen, dass ich mit jungen Kolleginnen oder mit Frauen gesprochen habe, die gesagt haben, Mensch, dieser Generalvorwurf des Schwangerwerdens, der schwebt jetzt so über mir in meinem Alter und ich merke, dass ich intern nicht so richtig weiterkomme, aber wenn ich mich bewerbe, dann ist es eben auch immer so dieses, naja, sie sind jetzt in so einem Alter. Und da habe ich dann, das war für uns so ein Träger, dass wir gesagt haben, das darf ja nicht sein. Also so, wir möchten niemals, dass sich das bei der ADACOR so anfühlt. Und haben uns dann überlegt, deshalb, wie kann das aussehen? Also wie kann man so eine Elternzeit auch einläuten und den Leuten auch ganz klar machen, das ist eine super tolle Zeit, das ist super wichtig. Wir freuen uns riesig, wenn Nachwuchs kommt. Und wir möchten euch begleiten, Papas wie Mamas in dieser Zeit mit Elternguides, die wir an Bord haben inzwischen. Und auch tatsächlich irgendwie Infomaterialien, Infogesprächen, Coaching für die Teamleitung, aber auch während der Elternzeit zu Hause dann eben den Kontakt zu halten, Weiterbildungsangebote zu machen, unseren Coach weiter nutzen zu können und sowas. Also das sind dann sehr konkrete Maßnahmen und ich finde sowas wie Elternguides oder Pflegeguides im Unternehmen, sind super Maßnahmen, die kosten wenig Geld. Das sind Mitarbeitende, die sich engagieren, die sich ausbilden lassen und dann auch außerhalb von der HR-Abteilung, die ja immer auch vielleicht sowas Offizielles hat, dann Ansprechpartner und Ansprechpartnerin für die Mitarbeitenden sind.
Erklär nochmal ganz kurz, also Pflegeguide ist mir bekannt, Elternguide auch, aber erklär nochmal ganz kurz, was sind deren Verantwortungsbereiche? Sind das wie so objektive Menschen, auf die man zugehen kann und wie teuer ist so eine Ausbildung? Kann sich das eigentlich jedes Unternehmen leisten?
Genau, also die Elternguides kann man zum Beispiel über Advisory ausbilden lassen. Ich meine, das waren 2 Tage und überschaubar. Nicht wahnsinnig teuer, aber ich kann jetzt keine Kosten sagen, das würde ich irgendeinen Quatsch erzählen, weil ich es nicht mehr weiß. Und es sind bei uns 2 Mitarbeiterinnen, die das gemacht haben, die in diesen 2 Tagen ganz viel über Formalien und Co. lernen, aber auch ganz viel darüber lernen, was bedeutet das denn, auch gerade bei Erstgebärenden und ne, diese Veränderungen auch in der Familie, in der Familiendynamik. Das heißt, so ein bisschen die emotionalen Aspekte, damit man eben empathisch auch mit den Personen dann sprechen kann, ganz viel strukturelles und organisatorisches Know-how, ganz viel super Materialien, die man den Eltern aushändigen kann. Und da geht es im Grunde genommen darum, die sind bei uns im Unternehmen, die sind bekannt, die können angesprochen werden oder werden aktiv angesprochen. Uns ist natürlich total wichtig, dass uns die Papas nicht erst 7 Wochen vorher ansprechen, wenn sie die Elternzeit einreichen, sondern dass sie sagen, übrigens, wir kriegen ein Baby, meine Frau arbeitet aber nicht hier, aber wir würden gerne gemeinsam auch den Elternguide nutzen. Und das ist für uns natürlich super schön, dass wir dann eben auch in den Familien unterstützen und helfen können. Und wir starten das quasi Elternzeit-Einläut-Gespräch dann immer mit dem aus dem HR und mit dem Elternguide mit einem. Und so, um so ein bisschen zu sagen, wie sieht es denn aus? Also es ist ja, Elternguide sind auch diejenigen, die Teamleitung beraten zum Beispiel, aber auch so ein bisschen gucken, welchen Job hast du denn gerade jetzt und passt der noch für dich, wenn du wiederkommst? Möchtest du mit der vollen Stundenzahl wiederkommen? Passt die Art der Arbeit oder sprechen wir vielleicht über einen Rollenwechsel, den wir jetzt auch schon vor der Elternzeit einläuten können, so damit du irgendwie schon mal einrufen kannst, vielleicht in eine neue Rolle. Solche Themen sind eben auch bei den Elternguides und HR angesiedelt, um dann irgendwie auch für die Mitarbeitenden so ein Ansprechpartner zu sein. Und wenn vielleicht doch mal im Team hakt und das Gefühl hat, ich traue mich nicht so richtig, mir geht es nicht so gut vielleicht oder meiner Frau geht es nicht so gut, ich würde ja gerne zur Seite stehen, ich würde gerne mehr Homeoffice-Tage haben als Beispiel, dass dann auch Elternguides mit in Gespräch genommen werden können mit der Teamleitung, um da zu unterstützen zum Beispiel.
Ja, tolle Maßnahme, tolles Konzept. Und genau. Wenn ich dir zuhöre, versuche ich dir auch so zuzuhören wie jemand, der quasi ganz neu in dem Gebiet ist und sich die ganze Zeit fragt, denn diese Fragen kriege ich sehr oft, das können sich ja eigentlich nur große Konzerne und gut aufgestellte größere Unternehmen leisten. Das kann man nicht im Handwerk, das kann man nicht im kleinen Unternehmen. Das ist wieder eine große Überforderung. Wie siehst du das? Ist es wirklich nur etwas für die ganz Großen?
Nee, da bin ich überzeugt von, dass das nicht so ist. Und natürlich ist es gibt kein One-Size-Fits-All. Aber das gibt es ja nirgendwo, also bei gar nichts. Von daher ist auch das Thema Vereinbarkeit und Unternehmenskultur ist natürlich auch immer unternehmensspezifisch zu betrachten. Mhm. Und man kann Dinge adaptieren, die bei anderen gut funktionieren, aber manche Dinge funktionieren natürlich nicht. Und natürlich ist Vereinbarkeit, wenn ich in der Fertigung arbeite, etwas anderes, als wenn ich in einem IT-Unternehmen arbeite, wo ich eher geistige Arbeit mache, wo ich viel auch alleine arbeiten kann, wo auch Homeoffice überhaupt kein Thema ist. Da muss man halt über Vereinbarkeit anders nachdenken. Dann ist es in einem fertigen Unternehmen vielleicht eher so, dass man sagt, kann man nicht vielleicht die Schichten anders einteilen, sodass man nicht sagt, jeder muss früh, Mittag und spät machen, sondern es gibt welche, die machen lieber früh, die machen lieber spät. Und dann ist das auch okay, wenn man das so einteilt. Oder gibt es die Möglichkeit, mit Springern zu arbeiten, sodass, wenn jemand ad hoc mal raus muss, dass man dann aus dem Pool einen Springer organisieren kann, ohne dass man riesen Freigabeprozesse hat vom Werksleiter oder der Werksleiterin zum Beispiel. Oder wie bin ich überhaupt erreichbar, wenn ich am Fließband stehe? Ich habe mein Handy hier liegen, du sicherlich auch. Also mich kann man immer anrufen, wenn meine Kinder mir eine WhatsApp schreiben, dann kann ich ganz schnell entscheiden, ob ich da mal eben was unterbreche und antworte oder zurückrufe. Das kann ich vielleicht gar nicht, weil ich gar keinen Zugriff auf mein Material habe. Also warum nicht auch so kleine Stationen bauen, die ich mit mir rolle, wenn ich am Fließband weiterlaufe oder wenn ich arbeite, ja. Wo ich sage, ich bin auch da erreichbar und hab meine privaten Sachen auch im Zugriff, so wie die Leute, die vielleicht im selben Unternehmen arbeiten, aber im Büro. Ich glaube, das ist eben dieses, da individuell hinzuschauen, was auch möglich ist. Ganz viel transparente Kommunikation finde ich super wichtig, darüber zu sprechen, auch zu sagen, wir können jetzt zum Beispiel nicht wahnsinnig, es gibt ja irre tolle Tools. Also wir arbeiten mit Hey Nanny. Das finde ich einen wahnsinnig tollen Anbieter, weil die so unterstützen in Kinderbetreuung und auch jetzt Pflegebetreuung und sowas, ganz viele Informationen geben. Das sind natürlich so, aber es gibt ja ganz viele tolle Tools und Maßnahmenanbieter und die muss man sich leisten können. Und dann muss man eben auch, es muss ja nicht, alles macht es ja nicht noch besser. Also wenn ich noch mehr anbiete, macht es ja nicht alles noch besser, sondern lieber passgenauer hinschauen. Und bei uns ist Vereinbarkeit, also ich würde jetzt mal behaupten, da wo wir Geld in die Hand nehmen, ist wirklich diese Übernahme der Kindergartenbeiträge, natürlich auch die Familienstartzeit mit bezahltem Urlaub in der Zeit oder auch später die Aufstockung auf das volle Gehalt. Sicherlich auch der Coach, den wir anbieten, den die Mitarbeitenden irgendwie auch für private Themen nutzen können. Aber das ist wirklich von den Kosten dann am Ende überschaubar, wenn ich es auf die ganze Mitarbeiterschaft umlege auf ein ganzes Jahr. Und so muss man es ja vielleicht auch betrachten. Und manche Dinge gehen eben nicht, wenn wir die jetzt einkaufen müssen. Und dann überlegen wir uns dann, ob das für uns ein relevantes Thema ist und wie wir es intern umgesetzt bekommen.
Das heißt, jedes Unternehmen kann im Prinzip aktiv werden und irgendetwas anbieten, was hilfreich wäre in dem Umfeld.
Ja, weil hilfreich ist ja schon, dass ich in der Führungsriege sage, es ist wichtig, Vereinbarkeit ist ein wichtiges Thema. Und es muss Rücksicht genommen werden. Ich finde, das ist ja schon, das Mindset ist ja sowieso das allererste, weil dann nutzen mir die Tools auch nichts, wenn ich dann aber trotzdem meine Teamleitung mir immer ein schlechtes Gefühl gibt, weil ich dann doch mal Kinder krank nehme und alle mich schief angucken und ich nicht berücksichtigt werde vielleicht bei der nächsten Karriereentscheidung. Und ich glaube, das ist halt auch, hat ganz viel mit der Vereinbarkeit zu tun und da braucht man überhaupt kein Geld in die Hand zu nehmen, sondern muss man sich entscheiden, Vereinbarkeit als wichtigen Faktor zu anzunehmen und dann auch zu überlegen, was bedeutet das denn? Wie Meetings in Kernzeiten nur zu machen. Zu sagen, wir machen keine Meetings um 8, wenn Kinder zur Schule oder zur Kita gebracht werden müssen oder abgeholt werden müssen. Wir machen keine Meetings mehr nach 16 Uhr, weil das nicht zusammenpasst mit den Elternzeiten zum Beispiel. Wir erwarten nicht, dass jemand abends um 22 Uhr noch ans Telefon geht oder eine Antwort auf eine E-Mail schreibt. Wenn jemand um 22 Uhr E-Mails schreiben möchte, kann er das gerne machen, wenn das für ihn besser ist oder sie, das nochmal die Stunde lieber abends zu arbeiten und dafür morgens eine Stunde weniger machen zu müssen. Das sind so Themen, das kostet gar nichts, außer die Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen und zu gucken, wie kriegen wir denn Leben und Arbeiten zusammen? Also wie geht das, dass es für alle funktioniert? Denn eins ist ja mal klar, das kennt man ja aus den kleinen Konstrukten von Familie, die man zu Hause hat. Wenn alle super gestresst sind, dann ist das, dann ist auch nichts mehr, funktioniert nichts mehr gut. Und ich glaube eben, da zu gucken, dass es in den Familien funktioniert, dass die Menschen gesund und ausgeglichen sind, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie an allen Fronten nur kämpfen und nichts richtig, richtig schaffen können, dann ist das immer ein Benefit und Mehrwert fürs Unternehmen.
Ja. Du hast ja eingangs gesagt, der Mensch steht bei euch im Mittelpunkt und die Menschen stehen bei euch im Mittelpunkt und dazu zählen auch die Kunden. Wie positioniert ihr denn diese ganzen Themen gegenüber den Kunden, die ja auch euch erreichen wollen und für die ihr da sein wollt?
Ja, also wir haben auch einen 24-7-Dienst mal gehabt. Tatsächlich, da ist jemand ans Telefon gegangen und da haben wir dann eben auch irgendwann, natürlich auch mit Hilfe von digitalen Tools und Co., dann gesagt, auch das ist nicht mehr nötig. Also der Kunde muss nicht um 22:30 Uhr noch anrufen und irgendwas einkippen bei einer Person, wenn er auch ein Ticket aufmachen kann zum Beispiel. Also da ganz klar zu überlegen, was braucht der Kunde wirklich? Und ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, wenn ein Kunde ganz doof ist, dann trennen wir uns von dem auch. Aber wenn die Zusammenarbeit mit dem Kunden nicht funktioniert und das auf dieser Wertebasis überhaupt nicht funktioniert, dann trennen wir uns wirklich auch von Kunden. Also dann ist es auch etwas, wo wir sagen, wir möchten so nicht arbeiten und auch mit Partnern, wir möchten so nicht arbeiten, weil wir wissen, dass es gar keinen Mehrwert hat. Der eine Kunde, der kann so viel kaputt machen, weil er so einen Stress verursacht bei den Mitarbeitenden, weil er alles über den Haufen werfen kann, was wir eigentlich leben wollen, sodass wir dann sagen, das ist es dann auch nicht wert. Mhm. Und auch mit Partnerschaften, die wir haben bei Lieferanten und Co. ist es natürlich genauso wichtig. Und genauso wichtig wollen wir ja auch, dass wir mit Kunden arbeiten, wo wir das Gefühl haben, da herrscht auch ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja. Und da ist auch, also das ist wertetechnisch auch was, wo wir sagen können, das passt gut zu uns.
Ja, stark. Ihr habt bei Adacor so eure Vision, die lautet Multiplikator für nachhaltiges Unternehmertum sein. Wie lebt ihr das denn und was versteht ihr darunter?
Ja, ich finde das ganz toll, muss ich sagen, weil das ist einem unserer Geschäfts- oder unserem CEO wahnsinnig wichtig, dass er sagt, das ist eben, weil wir sind schon sehr sozial aufgestellt mit unserem Engagement, was wir machen. Also auch das, was die Mitarbeitenden an Zeit bekommen, um sich ehrenamtlich zu engagieren zum Beispiel. Oder eben der Medienmonster-Verein, den wir jetzt 10 Jahren im Sommer betreiben. Und ich bin da immer schon im Vorstand gewesen. Das ist immer etwas, was ich auch während meiner Arbeitszeit machen kann und da an den Themen arbeiten kann, das vorantreiben kann. Und das ist deshalb dieses soziale Engagement ist wahnsinnig wichtig. Und da haben wir festgestellt, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die im Thema Nachhaltigkeit sich unheimlich schwer tun, zu sagen, wie kriege ich das denn hin? Wie kriege ich denn strukturiert Nachhaltigkeitsmanagement implementiert, wenn ich kein Konzern bin, der Nachhaltigkeitsmanagement hat, so eine Stabsstelle vielleicht oder vielleicht sogar ein ganzes Team plus, weiß ich nicht, noch so und so viele Leute in der Verwaltung, die mir Daten zuliefern können und sowas, wenn ich eine CO2-Bilanzierung machen muss. Und da so ein bisschen zu sagen, wir machen das schon lange, wir können das ganz gut und wir sind total bereit, unsere Expertise zu teilen, besonders im Mittelstand und aufzuzeigen, wie machen wir das, was waren unsere Schritte, was unsere Learnings, was hat für uns funktioniert, was hat nicht funktioniert, auch unsere Vorlagen zu teilen. Das finde ich ja auch immer, wenn man vor einem weißen Blatt Papier sitzt, ist das immer nochmal eine Riesennummer. Aber wenn man von jemandem schon mal eine erste Checkliste bekommt oder eine Vorlage für einen Nachhaltigkeitsbericht, dann fühlt sich das alles schon viel leichter an. Und wenn man dann so ein bisschen Starthilfe bekommt, und das ist das, was wir machen dürfen quasi, also was ich machen darf, eben da auch Unternehmen zu begleiten, Vorträge zu halten und mal so Workshops zu machen und dasselbe eben auch in dem HR-Thema, dieses aufzuzeigen, wie machen wir das? Wie setzen wir Nachhaltigkeiten auf Vereinbarkeit um? Wie schaffen wir unsere Arbeits- Arbeitsplatzkultur, wie haben wir das hinbekommen, was ist uns wichtig, wie haben wir unsere Werte erarbeitet und dann eben auch mit unseren Vorlagen, die wir haben. Wir haben ganz tolle Checklisten fürs Onboarding, wir haben einen super Onboarding-Prozess, wir haben Pre-Boarding-Prozesse, wir haben aber auch Offboarding-Prozesse mit schönen Materialien und sowas und dann auch da sind Elternzeitprozess oder wir haben ein Vereinbarkeitsbingo, solche Sachen oder ein Plakat, ne, was macht einen guten Arbeitgeber im Sinne von Vereinbarkeit und Co. aus. Und dann auch diese Materialien zu teilen und dann eben anderen HR-Menschen die Möglichkeit zu geben, eben auch nicht mit einem weißen Blatt Papier starten zu müssen, sondern zu sagen, Mensch, da gibt es schon einen Prozess, der ist super. Ja. Und den kann ich einfach nehmen und ich kann ihn weiterentwickeln. Ich kann ihn anpassen an die Bedürfnisse meines Unternehmens, um irgendwie auch ins Umsetzen zu kommen und nicht in der Theorie hängen zu bleiben.
Wow, ich kann nur hoffen, dass sich viele davon anstecken lassen, von diesem Spirit, den ihr habt und auch gemeinsam quasi die nächsten Steps zu erarbeiten, dass es unsere nächsten Generationen leichter haben und nicht wieder bei Null anfangen müssen. Genau, also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wert und ich freue mich, dass ihr den so proaktiv lebt und auch teilt. Richtig stark. Liebe Kiki, wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich gebe allen Gästen am Ende zwei Fragen mit, die sie spontan beantworten. Und zwar die erste Frage in einem Satz. Was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Ja, seid mutig und vertraut euren Talenten, euren Fähigkeiten und lasst euch nicht verunsichern.
Stark, ja. Jetzt noch eine Stufe weiter in drei Worten. Was glaubst du, wie wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
Gleichberechtigt, wichtig und selbstverständlich. Hoffe ich.
Wow. Ja, ich hoffe, dass ich das erfüllt. Und wenn wir beide hoffen, dann kommen wir schon ein Stück weiter. Richtig gut. Liebe Kiki, ich danke dir für deine Zeit und noch mehr danke ich dir eigentlich für dein Aushalten und dein Weitermachen in dieser Position, in der du bist, über all die Jahre und hoffentlich auch noch weiterhin. Danke, dass ihr ein tolles Beispiel seid bei Adacor, was alles möglich ist. Und ich kann nur hoffen, dass viele inspiriert werden und mitziehen und ihr gemeinsam die HR-Welt und die Unternehmen verändert. Danke fürs Dasein.
Ich danke dir sehr. Es hat mir viel Spaß gemacht und es macht mir auch ganz viel Spaß, darüber zu sprechen und andere zu unterstützen, weil ich glaube, es klappt dann am besten eben gemeinsam.
Auf jeden Fall. Gemeinsam ist es immer besser. Das war Future Family, Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gerne unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.